Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Zürcher Privatbankier kommt vor Gericht. Oskar Hollenweger wird angeklagt wegen Geldwäscherei, Urkundenfälschung und Bestechung. Die juristische Aufarbeitung einer politischen Affäre. Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf sagt Nein zum Burka-Verbot.
Das ist für mich nicht die primäre Frage, Burka oder nicht Burka, sondern ganz grundsätzlich das ganze Gesicht zu verhüllen, sich nicht zu erkennen zu geben. Das ist eine Diskussion, die wir tatsächlich jetzt führen müssen, aber es ist breiter als nur die Burka.
Dann, Großbritannien wählt sein Parlament und diesmal ist alles möglich. Griechenland debattiert über das Sparprogramm und die internationale Hilfe. Eine wirkliche Wahl hat das Parlament aber nicht. Und schöne, aber nicht unbedingt heile Welt. Albert Ankers Bilder von Mägden und Bauern werden in einer großen Schau im Kunstmuseum Bern gezeigt. Wir machen einen akustischen Rundgang im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Ursula Vogler.
Der Bundesanwalt erhebt Anklage gegen den ehemaligen Privatbankier Oskar Hollenweger, dies nach jahrelangen Untersuchungen. Die Anklagepunkte sind Geldwäscherei, Urkundenfälschung, ungetreue Geschäftsbesorgung und Bestechung. Der Fall Hollenweger hatte zu politischen Konflikten und zum Rücktritt des Bundesanwalts Roschacher geführt. Der damalige Bundesrat Blocher war verdächtigt worden, an einem angeblichen Komplott gegen Roschacher beteiligt gewesen zu sein, was sich aber nie erhärten ließ. Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf lehnt ein Verbot der Burka in der Schweiz ab. Es gebe in unserem Land kein Burka-Problem und nur sehr wenige Burka-Trägerinnen, erklärte die Justizministerin gegenüber Schweizer Radio DAS. Sie möchte aber die Diskussion über verhüllte Gesichter im öffentlichen Raum in breiterem Rahmen führen. In der Schweiz müsse man den Anspruch durchsetzen, sein Gegenüber sehen zu können, so Wittmer-Schlumpf. Großbritannien wählt heute ein neues Parlament. 44 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, über die nächste Regierung zu entscheiden. Gemäß letzten Umfragen wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben zwischen der bislang regierenden Labour-Partei, den konservativen Tories und den Liberaldemokraten. Zu vergeben sind 650 Parlamentssitze. Möglicherweise wird keine der drei Parteien die absolute Mehrheit erreichen, etwas, das es in Großbritannien seit 36 Jahren nicht mehr gegeben hat. Ein indisches Sondergericht hat den einzig überlebenden Attentäter der Anschläge in Mumbai zum Tode verurteilt. Die Verhängung der Todesstrafe wird automatisch vom obersten Gericht Mumbais überprüft. Sollte auch dieses Gericht das Strafmaß bestätigen, kann der Verurteilte, ein 22-jähriger Pakistaner, beim indischen Verfassungsgericht Berufung einlegen. Bei den verheerenden Angriffen auf Luxushotels und andere Gebäude in der westindischen Finanzmetropole wurden im November 2008 166 Menschen getötet. Die Jahresteuerung hat in der Schweiz im April wie im Vormonat 1,4% betragen. Gestiegen sind vor allem die Energie- und Treibstoffpreise, wie das Bundesamt für Statistik meldet. Teurer wurden im April auch alkoholische Getränke und Tabak. Billiger wurden hingegen die Freizeit- und Kulturangebote. Drei Konzerne haben ihre Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Der Zürich Versicherungskonzern hat in den ersten drei Monaten gut 1 Milliarde Franken Gewinn gemacht, deutlich mehr als letztes Jahr. Auch der Rückversicherer Swiss Re konnte zulegen, allerdings weniger stark. Wegen Naturkatastrophen wie dem Erdbeben in Chile stieg der Gewinn weniger stark auf knapp 180 Millionen Franken. Und der Stellenvermittler Adecco konnte seinen Gewinn gegenüber dem Vorjahr verdoppeln. Er verdiente im ersten Quartal gut 80 Millionen Franken. Am Flughafen Zürich wird die Nachtruhe ab Ende Juli um 1 Stunde verlängert. Neu wird der Flugbetrieb nach Angaben der Flughafen Zürich AG bereits um 23 Uhr eingestellt. Bisher konnten Maschinen bis Mitternacht starten und landen. Gegen das Ölbohrunternehmen Transocean sind in den USA mehrere Klagen eingereicht worden. Dem Unternehmen gehört die Bohrinsel, die vor dem Golf von Mexiko gesunken ist. Die Kläger fordern von Transocean unter anderem Schadenersatz, wie das Unternehmen mitteilt. Transocean hat seinen Sitz seit 2 Jahren im Kanton Zug. In Griechenland hat sich die Lage weitgehend beruhigt. Nach wie vor gibt es vereinzelte Aufrufe zum Streik, etwa von der Gewerkschaft der Bankangestellten. Sie will einen 24-stündigen Trauerstreik durchführen für die 3 Kollegen, die gestern ums Leben kamen. Am späten Abend stimmt das griechische Parlament über das umstrittene Sparpaket ab. Es ist Voraussetzung für die Finanzhilfe der EU und des Internationalen Währungsfonds. Nigerias Präsident Umaru Yar'Adua ist nach monatelanger Krankheit gestorben. Das teilte das Büro des Präsidenten mit und bestätigte damit Informationen lokaler Medien. Der 58-jährige Präsident des westafrikanischen Landes war seit langem schwer krank gewesen. Im Februar hatte der bisherige Vizepräsident Nigerias die Amtsgeschäfte übernommen.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Bankier Hollenweger, Bundesrat Blocher, Bundesanwalt Roschacher. Von Komplott war einst die Rede, was von der Affäre übrig bleibt. Burka-Verbot nein, Vermummungsverbot ja, die Meinung von Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Konservative vielleicht, Labour wer weiß. Großbritannien wählt, aber niemand weiß wen. Die Reportage aus dem Wahllokal und die Analyse. Dann fragen wir, wie arm Griechenland wird und wofür der UBS in Mailand genau der Prozess gemacht wird. Um dann um 13 Uhr in der Kunst vergangener Jahrhunderte zu schwelgen, der idyllischen Welt von Albert Anker, in Tagesgespräch. Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.472 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 42,31 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 11,35. Das Wetter. In der ganzen Schweiz ist es meist stark bewölkt, gebietsweise fällt Regen. In den Alpen und im Süden gibt es vereinzelt Aufhellungen. Die Temperatur erreicht im Norden 10 Grad, im Süden 15 Grad. Am Freitag scheint an den meisten Orten kurz die Sonne. Schauer gibt es vor allem in den Voralpen und im Süden. Am Wochenende bleibt es wechselhaft mit lokalen Gewittern. Die Temperaturhöchstwerte liegen bei 16 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse ist der Gotthardtunnel wegen eines Pannenfahrzeugs voraussichtlich bis 13 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Daher ca. 2 Kilometer Stau vor der Nordzufahrt in Göschenen und etwa 3 Kilometer Stau vor der Südzufahrt in Airolo. In der Zentralschweiz auf der Hauptstraße Luzern-Bern in beiden Richtungen stockender Verkehr zwischen Wolhusen und Entlebuch wegen eines Pannenfahrzeugs im Kreisel Wolhusen. Und im Aargau auf der A1 in Richtung Zürich stockender Verkehr zwischen Oftringen und der Gaststätte Kölliken.
Im Herbst 2007 sorgte der Fall Hollenweger für große Schlagzeilen. Dem Bankier Oskar Hollenweger wurde vorgeworfen, er wasche in großem Stil Drogengeld. Und es hieß, der damalige Bundesrat Blocher habe mit Hollenweger ein Komplott gegen den Bundesanwalt Roschacher geschmiedet. Das angebliche Komplott hat sich in Luft aufgelöst und auch vom Vorwurf, Hollenweger habe Drogengeld gewaschen, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Trotzdem erhebt die Bundesanwaltschaft heute Anklage gegen Oskar Hollenweger. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Der Fall Hollenweger ließ sich wie ein Krimi. So war es ein kolumbianischer Drogenhändler namens Ramos, der als erster massive Vorwürfe gegen Oskar Hollenweger erhob. Informationen flossen, wonach sich der Zürcher Privatbankier als Drogengeldwäscher anbot. Diese massiven Vorwürfe der Drogengeldwäscherei haben sich aber praktisch in Luft aufgelöst, bestätigt Bundesanwalt Erwin Beyeler.
Das kann man so sagen. Es ist sehr wenig übrig geblieben. Es gab noch einen untauglichen Versuch der Drogengeldwäsche, den er mit einem verdeckten Ermittler, den wir einsetzten, machte.
Die Bundesanwaltschaft hatte nämlich einen verdeckten Ermittler, einen sogenannten V-Mann, auf Hohlenweger angesetzt und Hohlenweger hat von diesem 834.000 Euro entgegengenommen. Wie der verdeckte Ermittler nun behauptet, wurde Hohlenweger bei der Geldübergabe erklärt, es handle sich um Drogenerlös. Obwohl eben dieser V-Mann heute selber in Verdacht steht, Gelder abgezwackt zu haben, sagt Bundesanwalt Erwin Beyeler.
Die Aussagequalität ist sehr gut und wie glaubwürdig der verdeckte Ermittler dann vor Gericht auftritt, das hat das Gericht zu beurteilen.
So oder so, der Vorwurf, Hohlenweger habe Drogengeld von einem V-Mann entgegengenommen, ist nun nur noch ein Nebenpunkt in der Anklage gegen Oskar Hohlenweger. Die Bundesanwaltschaft setzt nun nämlich voll auf ein Nebenprodukt ihrer jahrelangen Ermittlungstätigkeiten wegen Drogengeldwäscherei. Basierend auf Unterlagen, die man beim Privatbankier beschlagnahmt hatte, verdichtete sich nämlich der Verdacht, dass dieser ausländische Amtsträger für den französischen Industriekonzern Alstom bestochen haben soll. Staatsanwalt Lienhard Ochsner.
Herr Hohlenweger verfügte über Offshore-Gesellschaften. Namens dieser Offshore-Gesellschaft hat er Beraterverträge unterschrieben mit dem Alstom-Konzern und hat dann die Anweisung erhalten, er solle Rechnung stellen. Gestützt auf diese Rechnung wurden die entsprechenden Beträge ausgeschleust. Damit verfügte er über die Gelder und hat dann in der Folge erneut auf Instruktion des Konzerns die Gelder an Dritte weitergeleitet, unter anderem dann auch an entsprechende Amtsträger im Ausland.
Für diese Handlungen soll Hohlenweger laut Bundesanwaltschaft mit rund 1 Million Euro entschädigt worden sein. Vor diesem Hintergrund lautet die Anklage:
Gehilfenschaft zu ungetreuer Geschäftsführung, Urkundenfälschung mehrfach begangen, Geldwäscherei mehrfach begangen und Bestechung eines ausländischen Amtsträgers.
Die Bundesanwaltschaft betont, dass für den Angeklagten die Unschuldsvermutung gelte und der Anwalt lässt auf Anfrage ausrichten, dass Herr Hohlenweger sämtliche Vorwürfe bestreite. Kommt es aber zu einer Verurteilung, dann wäre eine Freiheitsstrafe von bis zu 7,5 Jahren möglich. Bundesanwalt Beyeler gibt sich zuversichtlich, Hohlenweger zur Rechenschaft ziehen zu können.
Ich denke, die Grundlagen, die jetzt dem Gericht präsentiert werden, sind gut.
Die Bundesanwaltschaft geriete auf jeden Fall erneut massiv unter Druck, falls dieses Verfahren ohne Schuldspruch enden sollte. Zu viele Pannen begleiteten bisher schon das langwierige Verfahren. So wurde Ramos, der Drogenboss, der den Fall überhaupt ins Rollen gebracht hatte, abgeschoben. Und die Affäre Hohlenweger, die zu Unrecht auch den früheren Justizminister Christoph Blocher unter Komplottverdacht stellte, hat indirekt auch zum Rücktritt des früheren Bundesanwalts Valentin Rorschacher geführt.
Pascal Krauthammer. Die Hohlenweger-Affäre, was damals geschah, die Chronologie der Ereignisse und Details können Sie bei uns im Internet nachlesen unter drs.ch. Nach dem Minarett nun die Burka. Es gibt zwar kaum welche in der Schweiz, aber die Verschleierung von muslimischen Frauen ist hierzulande dennoch zum Thema geworden. Der Kanton Aargau will die Burka per Standesinitiative verbieten. Beim Bundesrat ist eine Motion der SVP hängig für ein Vermummungsverbot in der Öffentlichkeit. Und auch linke Kreise stehen der totalen Verhüllung von Körper und Gesicht teilweise kritisch gegenüber. Jetzt äußert sich erstmals Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf. Die Justizministerin spricht sich im Exklusivgespräch mit Schweizer Radio DRS gegen ein Verbot aus, das sich auf die Burka beschränkt. Ein breiter gefasstes Vermummungsverbot will sie aber zur Diskussion stellen. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Die Diskussion, die in der Schweiz seit einigen Tagen geführt wird, beschränkt sich für Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf nicht auf die Burka. Ein Burka-Verbot im engen Sinn lehnt die Justizministerin ab.
Wir haben im Moment in der Schweiz nicht wirklich ein Burka-Problem. Es gibt sehr wenige Burka-Trägerinnen in der Schweiz. Aber das Problem oder die Fragen, die dahinter sind, die sind durchaus ernst zu nehmen. Das ist vor allem auch die Frage, will sich hier eine Parallelgesellschaft entwickeln? Und ich denke, darüber müssen wir diskutieren und auch klar aufzeigen, dass wir nicht bereit sind, unsere Rechtsordnung, unsere Wertvorstellungen durch andere Vorstellungen beeinträchtigen zu lassen, dass wir uns für unsere Rechte wehren und dafür einstehen wollen und dass das andere keinen Platz hat bei uns.
Bundesrätin Widmer-Schlumpf möchte deshalb eine breite Diskussion anstoßen, mit der sie mehr erreichen will als ein reines Burka-Verbot.
Von mir selbst aufgebracht wird sicher jetzt die Frage, wie weit hat man als Schweizerin, als Schweizer oder als Einwohnerin, Einwohner dieses Landes einen Anspruch darauf, das Gegenüber zu sehen, also das Gesicht des Gegenüber, wenn man sich im öffentlichen Raum bewegt, auch zu sehen. Das betrifft nicht nur Burka-Trägerinnen, das betrifft allgemein das ungute Gefühl, das man hat, wenn jemand sein Gesicht verdeckt. Und wir wollen das Gegenüber sehen. Das ist unsere Art, miteinander zu leben. Ich denke, das ist auch ein Anspruch, den wir in der Schweiz zu Recht durchsetzen müssen.
Kanton und Gemeinden hätten im Verwaltungsrecht schon heute die Möglichkeit, vermummte Personen zu zwingen, ihr Gesicht freizulegen, um identifizierbar zu sein, betont die Justizministerin. Was beim Bund gelten soll, wolle sie nun mit den Kantonen diskutieren. Sie werde die Frage stellen,
ob der Bund für seinen Bereich ein Hausrecht entwickeln soll, wo wir noch klarer als heute sagen, es kommt für uns nicht in Frage, dass wir hier vermummte Personen haben, soweit das unsere öffentlichen Gebäude betrifft, soweit das unsere Verwaltung betrifft. Und dann stellt sich natürlich sofort auch die Frage, wie halten wir es mit den öffentlichen Transportmitteln? Und dann eine weitergehende Frage, wie können wir die Rechte von Bund und Kantonen und Gemeinden koordinieren.
Möglicherweise über ein Konkordat, fügt die Bundesrätin an. Ihr Ziel sei es, die für sie ganz zentrale Frage zu beantworten, welches Recht und welche Wertvorstellungen man in der Schweiz durchsetzen wolle. Für sie sei klar, dass man hier nichts zulassen dürfe, was unsere Gesellschaftsordnung in irgendeiner Weise tangiere, hält die Justizministerin fest. Die Installierung eines Parallelrechts kommt für sie nicht in Frage.
Das ist für mich nicht diskutabel. Also es ist für mich ganz klar, dass wir uns in der Schweiz für unsere Rechte, für unsere Rechtsordnung, für unsere Gesellschaftsordnung, für unsere freie Art zu leben, gleiche Rechte für alle, die hier leben, einsetzen sollen, einsetzen müssen. Soweit sich die Personen, die sich hier aufhalten, an diese Rechte halten, dürfen sie durchaus auch ihren eigenen Glauben, ihre eigene Kultur haben, aber immer im Rahmen dieser Ordnung.
Deshalb bleibe der Islamische Zentralrat unter Präsident Nicolas Blanchot, der sich nicht von der Steinigung von Frauen distanzieren will, vom Muslimdialog ausgeschlossen. Weitergehende Maßnahmen seien zurzeit nicht nötig, sagt Bundesrätin Wittmer-Schlumpf. Aber
sobald es zu Aufrufen kommen würde, zu Gewaltanwendung, auch indirekten Aufrufen, würden wir selbstverständlich die Maßnahmen ergreifen, die wir haben. Wir haben durchaus Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, und da würden wir uns auch nicht scheuen, das zu tun.
Der Islamische Zentralrat stehe unter Beobachtung, betont die Justizministerin, wie übrigens noch weitere Organisationen, deren Wertvorstellungen ebenfalls nicht mit unserer Rechtsordnung in Übereinstimmung zu bringen seien.
Großbritannien wählt die Abgeordneten fürs Unterhaus. 44 Millionen Wählerinnen und Wähler haben das Wort. Und alle fragen sich, beenden die Briten nach 13 Jahren die Ära von New Labour? Seit 7 Uhr früh sind die Wahllokale geöffnet. Afra Galati war in einem Wahllokal im Norden Londons.
Vor einer Primarschule im Norden von London, inmitten von typischen englischen Reihenhäusern und vis-à-vis von einem alten Pub. Es ist kurz nach 7 Uhr und noch ruhig in der kleinen Seitenstraße. Bis auf einzelne Jogger und ein paar Autos hört man nichts. Männer im Anzug, ältere Damen mit Hund, ein paar Sportliche, die in kurzen Hosen vor der Arbeit zum Wahllokal joggen, und ein paar Arbeiter verschwinden mit Wahlzetteln und Kugelschreibern in der Hand im Schulhaus, das zum Wahllokal umfunktioniert worden ist. Im Wahlkreis Islington South und Finsbury, bekannt für seine Cafés, Restaurants und Bars, leben viele Einwohner in Sozialwohnungen. Andererseits findet man hier teure Häuser und viele Labour-Wähler. Zum Beispiel den 46-jährigen Werber Jim. Er hat vor 5 Jahren Labour gewählt. Auch wenn er von allen drei Parteien enttäuscht sei, wegen des Spesenskandals und von Labour wegen des Irakkriegs, Labour sei für ihn auch heute noch die beste Option.
I'm disappointed by all the parties on expenses. I'm disappointed by the Labour Party on the Iraq War. But I still think they're the best choice.
Labour hat ihren Sitz in diesem Londoner Stadtteil seit dem Zweiten Weltkrieg verteidigen können. Die Liberaldemokraten haben diesen Wahlkreis anvisiert, weil sie gute Chancen haben, Labour den Sitz abzujagen. Einige Wähler haben sich denn auch entschlossen, dieses Mal zu den Liberaldemokraten zu wechseln. Zum Beispiel der 29-jährige Anwalt Douglas. Jetzt sei die Zeit reif für einen Wechsel, da Labour nach 13 Jahren an der Macht selbstzufrieden geworden sei. Er erwarte von den Liberaldemokraten, respektive deren Parteichef Nick Clegg, ein bisschen mehr Enthusiasmus und etwas weniger Filz. Außerdem würde ein bisschen Konkurrenz die anderen Parteien belieben.
Oh, what was I expecting from him? I don't know. I just think a bit more enthusiasm and perhaps less sleaze. And I just think having a new party in power kind of revive the other parties as well and make it a more competitive process, which I think is good for government and good for us.
Auch der 54-jährige Alex, Dozent an einer Universität, findet es seit Zeit für einen Wechsel. Deshalb habe er dieses Mal die Liberaldemokraten Labour vorgezogen. Nicht zufrieden ist er mit dem bestehenden Majorzwahlsystem, das die Stimmenverhältnisse in seinem Wahlkreis nicht abbilden kann. Es besteht die Gefahr, dass die Leute sich nicht vertreten fühlen.
I think it's unfair. It's not representative and it makes our democratic system dangerously illegitimate.
Die Wahllokale in Großbritannien sind noch bis heute Abend um 10 Uhr geöffnet.
Afra Galati aus London. So spannend war eine Unterhauswahl schon lange nicht mehr. Alle drei Parteien liegen in Umfragen dicht beieinander. Die Tories von David Cameron konnten in den vergangenen Tagen ihren leichten Vorsprung festigen. Die Liberalen fielen etwas zurück. Aber die große Anzahl an unentschlossenen Wählern, bis zu 40%, macht eine Prognose schwierig. Ich stehe nun in Verbindung mit unserem Großbritannien-Korrespondenten Martin Alliot. Martin Alliot, was ist denn Ihre Prognose zu den britischen Unterhauswahlen?
Gut, ich begebe mich mal aufs Hochseil und verzichte auf das Auffangnetz der Konjunktive. Die Konservativen werden nach dieser Wahl die größte Fraktion im Unterhaus stellen, aber keine absolute Mehrheit erringen. Wenn sie die magische Zahl von 326 Sitzen, also die absolute Mehrheit, nur knapp verpassen, dann werden die Tories eine Minderheitsregierung bilden, die sich dann von Fall zu Fall Verbündete sucht.
Großbritannien wird traditionell von zwei Parteien regiert, Labour und Tories. Könnte das heute ändern?
Das war ja die große Überraschung, wie ja auch der Augenschein in Islington gezeigt hat. Die lieben alten Liberalen sind nun plötzlich zur ernstzunehmenden dritten Kraft geworden und das hat alle Prognosen über den Haufen geworfen und ernste Zweifel an der Tauglichkeit des Majorzwahlrechts geweckt. Die Liberalen könnten durchaus zur Koalitionspartei werden. In Schottland, Wales und Nordirland sind ja Koalitionen an der Macht, aber die Engländer halten Koalitionen immer noch für unenglisch wie Froschschenkel oder Sauerkraut und schwören auf Einparteienregierungen.
Was ist denn der Grund dafür, dass keine Partei als Favoritin dasteht dieses Mal?
Wir hatten ja bis vor kurzem einen klaren konservativen Sieg erwartet. Die zugegebenermaßen unerfahrene Mannschaft um David Cameron hat es zwar geschafft, die Tories wieder wählbar zu machen nach vielen Jahren, aber sie gilt offensichtlich nicht als die einzige glaubwürdige Alternative. Der bereits erwähnte Spesenskandal hat sicher zur Desillusionierung der Wähler beigetragen. Das Komplott der Parteien in diesem Wahlkampf über die unappetitlichen Einzelheiten der unumgänglichen Sparmaßnahmen zu schweigen, hat ihre Glaubwürdigkeit gewiss nicht erhöht. Aber es bleibt erstaunlich, dass die Briten in dieser Situation Zuflucht bei einer alten, vernünftigen, zentristischen Partei suchen, den Liberalen. Anderswo hätten sich die Stimmbürger wohl Extremisten zugewandt, aber das mag ein typisch britisches Verhalten sein.
Es bleibt also spannend. Ein klares Wahlergebnis wird erst spät in der Nacht erwartet. Das waren Einschätzungen unseres Korrespondenten Martin Alliot. Das griechische Parlament berät heute das Sanierungsprogramm, das die Regierung mit dem Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Union ausgehandelt hat. Und die Regierung will hart bleiben, trotz aller Proteste auf der Straße. Regierungschef Yorgos Papandreou hat nochmals bekräftigt, er wolle kein Jota von der Route abweichen, die er eingeschlagen hat. Dies in der Hoffnung, dass sich Griechenland mittelfristig erholen kann. Ob sich dieser Wunsch nach einer Erholung erfüllt, ist fraglich. Was aber sicher ist, in der nächsten Zeit werden die Griechen ärmer. Aus Athen berichtet ihre Sonderkorrespondent Daniel Voll.
Griechenland war schon bisher das Schlusslicht unter den Euroländern. Dieser Abstand wird sich nochmals vergrößern. Dies gibt auch die Regierung unumwunden zu. Sie rechnet in diesem Jahr mit einem Rückgang der Wirtschaft um 4%. Panayotis Petrakis, Wirtschaftsprofessor an der Universität Athen, hält allerdings auch diese Zahl für zu optimistisch. Auch wenn 4% bereits eine starke Rezession seien. Effektiv würde der Einbruch aber noch stärker sein. Vor allem, wenn man das wahrscheinliche Wachstum in den anderen Euro-Ländern mitberechne.
Minus 4% will be a great recession, because all the other Europe will come up by the end of the 2010 with a, I think, 1 or 2+.
Griechenland wäre also im Vergleich zu den anderen Euro-Ländern noch weiter in Rückstand geraten. Damit wird die Kaufkraft sinken und viele Ökonomen fürchten, dass dies in eine Rezessionsspirale führt und damit die Krise noch weiter verstärkt. Ob die griechische Wirtschaft nach einer Durststrecke wieder wachsen wird, hängt zu einem guten Teil davon ab, ob Griechenland den Anteil der sogenannten Schattenwirtschaft verringern kann. Jene Geschäfte also, die am Fiskus vorbei getätigt werden und dem Staat keine Steuereinnahmen bringen. In Griechenland ist der Anteil der Schattenwirtschaft besonders groß, mit geschätzten 30%, rund doppelt so viel wie in den meisten anderen Euro-Ländern. Darum muss die Regierung diesen Anteil dringend senken und versucht dies seit Anfang Jahr beispielsweise mit der Einführung einer Pflicht zur Abgabe automatischer Quittungen in Taxis und anderem Kleingewerbe. Oder dem Verbot, dass Geschäfte über 1500 Euro bar abgewickelt werden. Es gebe erste Anzeichen, dass diese Maßnahmen Erfolge bringen, sagt Panayotis Petrakis. So habe die Mehrwertsteuer im ersten Quartal um 7% zugenommen, bei gleichzeitig schrumpfender Wirtschaft.
There are some signs that the revenue base is expanded satisfactorily. If you realize that we have a reduction in the level of the working of the economy, of course.
Doch dass es längerfristig gelingt, die Schattenwirtschaft zurückzudrängen, bezweifelt er. Vor allem, weil andere Teile des Maßnahmenpakets normalerweise die Erhöhung der Schattenwirtschaft begünstigen. Höhere Mehrwertsteuern und höhere Sozialabgaben beispielsweise.
When you expand your revenue basis, you reduce the parallel economy. But when you increase the rates of the VAT and all these things and social security rates, then you increase the parallel economy. Therefore, I will wait to see which will be the end up.
Wenn die Regierung nicht kräftig Gegensteuer gibt und die Steuerkontrollen massiv verschärft, dann könnte die inoffizielle Wirtschaft also noch größer werden als schon bisher. Im Grunde genommen wüsste Griechenland, was zu machen sei, sagt Panayotis Petrakis. Etwa die Korruption bekämpfen, den Staat und sein Sozialsystem effizienter machen.
We have to eliminate corruption. We have to make the whole protection system more working. We know. Did we see them yet? I'm not sure. That's why I'm afraid that the whole attempt could fail.
Aber Anzeichen, dass diese Vorsätze wirklich umgesetzt würden, sehe er bisher wenige. Und darum fürchte er, dass der Anlauf, das Land vor dem Kollaps zu retten, letztlich dennoch scheitern werde.
In letzter Zeit wurden den international tätigen Banken verschiedenste Machenschaften vorgeworfen. Der Prozess, der heute in Mailand beginnt, erregt aber besonderes Aufsehen. Die Stadt Mailand hat 4 Institute wegen Betrugs und vorsätzlicher Täuschung angeklagt, nämlich die Deutsche Bank, JP Morgan, DEPFA und die UBS. Die 4 Banken sollen die Stadt Mailand beim Verkauf komplexer Wertpapiere betrogen haben. Der Schaden belaufe sich auf 100 Millionen Euro. Massimo Agostinis.
Es ist das erste Mal überhaupt, dass eine staatliche Autorität, in diesem Fall die Stadt Mailand, gerichtlich gegen Finanzinstitute vorgeht. Dies im Zusammenhang mit umstrittenen Derivaten. Konkret wirft Mailand 11 Mitarbeitern der 4 Geldinstitute UBS, Deutsche Bank, JP Morgan und DEPFA sowie 2 städtischen Beamten Betrug und Täuschung vor. Mailand hatte 2005 komplexe Derivate für 1,6 Milliarden Euro gekauft in der Hoffnung, so die Zinslast für die städtischen Schulden zu verringern. Doch es kam anders. Im Zug der Finanzkrise verlor die Stadt 100 Millionen Euro. Sie wirft den Banken nun vor, sie nicht über die tatsächlichen Gefahren dieser Finanzkonstrukte informiert zu haben. Der Fall gilt als äußerst heikel. Die Richter müssen klären, ob die Bankvertreter der Stadt tatsächlich arglistig Informationen über die Risiken vorenthalten haben. Dann müssen sie abwägen, wie viel Unerfahrenheit eine städtische Institution in solchen Geschäften haben darf und wie viel Cleverness Banken an den Tag legen dürfen, um solch Unerfahrenheit auszunützen. Der Mailänder Fall ist ähnlich gelagert wie jener von Goldman Sachs in Griechenland. Die US-Bank half dem verschuldeten Land ebenfalls mit komplexen Finanzkonstrukten die drückende Schuldenlast zu verringern. Als dies schief ging, begann das Schönen der Zahlen. Der Mailänder Prozess wird in Italien, aber auch im Ausland mit großem Interesse verfolgt. Nicht nur, weil zum ersten Mal eine staatliche Institution es wagt, wegen komplexer Finanzvehikel gegen große Geldinstitute vorzugehen. In Italien schaut man hin, weil über 500 Gemeinden in einer ähnlichen Situation stecken. Auch sie haben solche Derivate gekauft und gehofft, damit etwas für die Gemeindefinanzen zu tun. Stattdessen müssen sie einen Verlust von 1 Milliarde Euro hinnehmen. Es gibt dramatische Beispiele wie jenes des 2000 Seelendorfes Baschi nördlich von Rom. Die Finanzverwalterin flog einst nach London, um sich dort diese Derivate erklären zu lassen, die sie schließlich auch kaufte. Jetzt steht sie vor der Wahl, 2,5 Millionen Euro abzuschreiben und dann die Schule und Büros zu schließen, sowie die Renovation der Kirche abzusagen oder zu hoffen, dass die Papiere vielleicht doch noch etwas an Wert gewinnen. Im Ausland schaut man nach Mailand, weil es auch dort ähnliche Beispiele wie jenes von Baschi gibt, in den USA, Norwegen und Frankreich beispielsweise. Die vier Banken erklären, sie seien unschuldig. Wegen der erschütternd langsamen Justiz in Italien besteht aber die Gefahr, dass ein allfälliges Urteil in diesem Präzedenzfall erst dann ergeht, wenn sich kaum mehr jemand an den Fall erinnert.
Massimo Agostinis.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.